Bremen 2. Mare mit Nicolas Golsch.
Ein bisschen melancholische Töne, die stimmen wir heute an. Vom Kommen und vom Gehen, da wollen wir erzählen. Der Abschied ist unser Thema beim Mare Radio. Wir berichten zum Beispiel über das Schicksal der Ostseeflüchtlinge. Denn tatsächlich sind viel mehr Menschen übers Meer geflohen als über die Berliner Mauer. Das weiß nur kaum einer. Das wollen wir heute ändern. Heute ist die Ostsee natürlich frei zugänglich und viele sehen in ihr auch ihre letzte Ruhestätte. Seebestattungen, die liegen voll im Trend. Und wie so eine Zeremonie auf dem Meer dann abläuft, das haben wir uns angeschaut.
Wir übergeben nun ihren Wunsch entsprechend, die Urne mit ihrer Asche der See nach altem Seemannsbrauch und mit seemännischer Würde.
Ja, um Würde, da geht es auch bei einer Pathologin in Italien. Sie hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, die Leichen von Flüchtlingen zu identifizieren, um so den Angehörigen zumindest einen Abschied möglich zu machen und auch deren Ungewissheit zu beenden.
Man identifiziert die Toten auch, um zu heilen. Das heißt, es ist etwas, was man tun muss, um zu verhindern, dass Menschen krank werden.
Ein Abschied, der muss aber natürlich nicht zwangsläufig was Trauriges an sich haben. Oft steht er ja auch für Aufbruch und den Beginn von etwas Neuem. Wir haben zwei Weltumsegler getroffen, die trotz Corona zur großen Fahrt aufgebrochen sind und wirklich alles dabei haben, was man so an wichtigen Dingen zum Überleben auf dem Meer braucht.
Ich stehe auf dem Weinkeller. Im Gegensatz zum alten Boot, wo ich einen großen Weinkeller hatte, habe ich hier viele kleine.
Vom Kommen und vom Gehen, da wollen wir heute erzählen beim Mare Radio hier bei uns auf Bremen 2. Der Abschied ist unser Thema. Herzlich willkommen. Es war der Sommer 1985, als Bodo Müller beschlossen hat, Abschied zu nehmen von seiner Heimat und damit auch von einem ganzen System, das er hinter sich lassen wollte, von der DDR nämlich. Er ist einer von ungefähr 6000 Menschen, die in der Ostsee das große Tor zur Freiheit gesehen haben damals. Seitdem erforscht er die Geschichte der Ostsee als Fluchtroute und beleuchtet in seinem Buch über die Ostsee in die Freiheit das heute weitgehend vergessene Schicksal der DDR-Flüchtlinge über die Ostsee. Hallo Herr Müller, hallo nach Lübeck.
Hallo.
Sie haben 1985 Ihren Fluchtversuch von der polnischen Küste aus unternommen. Warum war denn ausgerechnet das der Startpunkt damals?
Es erschien uns leichter, von der polnischen Küste aus zu fliehen, weil in der DDR war das Mitte der 80er Jahre schon nahezu unmöglich. Und Polen war relativ offen. Die Polen durften nach Westdeutschland und auch nach West-Berlin reisen. Und es erschien uns relativ locker, von Polen aus in Richtung Dänemark, Richtung Bornholm zu fliehen.
Dann nehmen Sie uns doch bitte mal mit in diesen Sommer 1985. Wie genau sah damals Ihr Plan aus? Was genau hatten Sie vor?
Wir waren zu viert. Wir wollten mit einem gecharterten Boot erst an der polnischen Küste entlang segeln und dann erkunden, wie streng die Kontrollen sind auf See, ob das auch so schlimm ist wie in der DDR und dann versuchen, einen Absprung nach Bornholm zu schaffen. Und das Unternehmen scheiterte schon nach wenigen hundert Metern an der ersten Grenzkontrolle im Hafen von Gdynia. Es kam immer ein höherer Offizier und keiner wusste, was sie mit uns machen sollen. Schließlich nach 3 Tagen kam ein Festnahmekommando des polnischen Militärs oder Geheimdienstes, haben uns festgenommen, dann erst nach Stettin gebracht. Dort waren wir in einem Militärgefängnis. Und von Stettin aus wurden wir dann am Grenzübergang Pommeln der Stadtsicherheit übergeben. Und ab dann war das auch nicht mehr lustig.
Die Ostsee, die war also nicht das erhoffte Tor zur Freiheit. Sie durften dann aber später doch ausreisen, und zwar legal. Und seitdem haben sie sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der Ostseeflüchtlinge und vor allem auch deren Schicksale zu erforschen. Ich glaube, ursprünglich wollten sie mal so eine Art Abenteuerbuch machen über so ein paar verrückte Segler, das haben sie mal in einem Interview gesagt, waren dann aber doch relativ überrascht, wie viele Flüchtlinge das tatsächlich waren. Also ungefähr 6000 Menschen haben den Versuch gewagt, über die Ostsee zu flüchten. Wie viele von denen haben es denn geschafft am Ende?
Wir hatten die Chance und haben in Potsdam die Akten eingesehen und waren erschüttert über dieses gigantische Ausmaß an Fluchtversuchen über die Ostsee. Es haben also viel mehr Menschen versucht, über die Ostsee zu fliehen, als über die Berliner Mauer zu klettern. Also wir haben nachweislich 5609 Fluchtfälle darin gefunden, ist aber immer noch eine hohe Dunkelziffer drin. Und von den 5.609 Menschen, die versucht haben zu fliehen, haben es nur 913 nachweislich geschafft. 4.522 wurden verhaftet und wanderten für Jahre in die Knaster statt Sicherheit. Und in den 28 Mauerjahren zwischen 61 und 89 haben 174 DDR-Bürger den Versuch, in die Freiheit zu fliehen, mit ihrem Leben bezahlt.
Sie haben es gerade gesagt, es haben mehr Menschen versucht, über die Ostsee zu flüchten, als über die Berliner Mauer tatsächlich. Und trotzdem tauchen diese Flüchtlinge in den meisten Geschichtsbüchern heutzutage gar nicht auf. Dabei sind die Geschichten, das kann man glaube ich sagen, mindestens genauso spannend und aufregend. Es wurden teilweise die skurrilsten Fluchtboote entworfen, zum Beispiel ein Aquascooter, der später glaube ich auch zum Vorbild für James Bond geworden ist, oder? Was hat es damit auf sich?
Ein Bastler aus Sebnitz bei Dresden, Bernd Böttger, hat aus einem Fahrrad, Hilfsmotor, wir nennen den der Hackenwärmer. Er hat den gekapselt mit Fiberglas, hat ihm ein Tauchrohr, also einen Luftzufuhr verpasst und mit einem Schiffspropeller dran und so, dass man sich ranhängen kann. Also ein Mini-U-Boot, an das man sich anhängen kann. Mhm. Und der ist dann im Sommer 1968 in der Nähe von Rostock, damit in die Ostsee gegangen und hat in etwa viereinhalb, knapp fünf Stunden hat er es geschafft. Er ist also kurz vor Mitternacht in die Ostsee gegangen und ist früh gegen 4 Uhr am Feuerschiff Gezeref angekommen. Zu dieser Zeit, 1968, lag zwischen Gezer, Dänemark und Rostock, DDR, etwa in der Mitte ein Feuerschiff. Und als er dann in Dänemark an Land ging am nächsten Tag, also wurde er von der Marine abgeholt, da gab er schon die ersten Fernsehinterviews und er kam dann nach Hamburg und er konnte sich für Arbeitsangebote nicht retten. Und er bekam den lukrativsten Arbeitsangebot von den Werken in Pinneberg bei Hamburg und sollte eine militärische Variante des Aquascooters bauen. Und das hat er auch getan und die erste militärische Variante seines Aquascooters, die sah man dann im James-Bond-Film.
Also wir hören schon, wirklich eine beeindruckende Abenteuergeschichte, könnte man auch sagen. Und Sie haben gerade schon dieses Feuerschiff angesprochen unter anderem, denn die meisten der Flüchtlinge sind tatsächlich nicht direkt in die BRD geflüchtet, sondern erstmal nach Dänemark oder nach Schweden. Das sind so die Länder, die angesteuert wurden, ne?
Das liegt daran, dass wenn sie jetzt fliehen von Rügen oder Hiddensee, das waren so typische Ablandpunkte, oder Darßer Ort, also die Nordspitze der Halbinsel Darß-Fischland, dann ist das näherliegende Ziel die dänische Küste, also hauptsächlich die Gegend Gezer Möhn. Und wenn sie bei ganz klarem Wetter im Sommer auf der Nordspitze von Rügen oder von Hiddensee stehen, das ist ein bisschen erhöht, so über 100 Meter, dann sehen sie die Kreidefelsen von Möhn. Und sieht es so aus, als ob die Ostsee relativ klein ist. Aber so klein ist sie eben auch nicht und es ist eine weite Strecke offenes Meer.
Jetzt ist so eine Wassergrenze ja wesentlich schwerer zu kontrollieren als eine Landgrenze. Wie genau sah diese Kontrolle denn aus? Also wie wurde kontrolliert, ob Flüchtlinge von den DDR-Küsten aus in See stechen?
Die Kontrollen fingen ganz konkret schon am Wohnort des Flüchtlings an, egal ob er nun in Berlin, Dresden, Leipzig oder Erfurt, Sachsen, Thüringen, wo auch immer wohnte. In dem Moment, wo jemand mit einem Paddelboot, Surfbrett oder einem Schwimmgerät, Tauchgerät, Motorboot oder einem ähnlichen Fahrzeug sich in Richtung Ostsee bewegt, ist er ein Fall für die Staatssicherheit. Also die Mehrzahl der Fluchtfälle wurden schon vereitelt, bevor der potenzielle Flüchtling überhaupt sein Paddelboot, Tauchgerät eingeladen, verpackt oder mit dem Zug oder Auto in Richtung Ostsee verschafft. Also die meisten wurden an ihren Wohnorten festgenommen. Und wenn sie es dann doch schafften, bis an die Küste zu kommen, dann war die 9. Grenzbrigade Küste für die Kontrolle zuständig. Es gab eine landseitige Grenzsicherung. Das waren die Grenzstreifen. Es waren immer zwei Wehrpflichtige, bewaffnet mit Kalaschnikows, die zwischen den Wachtürmen patrouillierten. Und zwischen den Wachtürmen gab es außerdem noch Suchscheinwerfer oder auch auf den Wachtürmen, die dann das Meer ableuchten. Und außerdem gab es noch die seeseitigen Truppen der Grenzbrigade Küste, die also mit Grenzwachboden dann innerhalb der DDR-3-Meilen-Zone, später der 12-Meilen-Zone, Patrouille fuhren und natürlich jeden Flüchtling jagten, den sie irgendwo erwischten. Und es gibt auch einige Beispiele, wo die DDR-Wachboote bis in die dänischen Hoheitsgewässer gefahren sind, um Flüchtlinge festzunehmen.
Trotzdem war die Ostsee ja auch immer so ein Freiheitsideal für viele DDR-Bürger, glaube ich. Wenn Sie jetzt zurückdenken, heute am Wochenende der Einheit sozusagen auf Ihre Zeit in der DDR, wäre da der Gedanke an Freiheit ohne das Meer, ohne die Ostsee für Sie überhaupt möglich gewesen?
Ja, ich war immer ein Mensch, der frei sein wollte. Aber die Ostsee multipliziert das natürlich. Wenn ich am Strand von Warnemünde, ich wohnte in Rostock, wenn ich da spazieren ging mit meiner Familie, wir guckten raus aufs Meer. Also das Meer assoziiert immer Größe, Weite, Sehnsucht, Freiheit. Man sieht irgendwo am Horizont fremde Schiffe fahren. Man weiß, ich bin hier gefangen. Ich darf zwar schwimmen gehen, aber ich darf mit dem Boot keinen Meter aufs Wasser. Es ist ein furchtbarer Staat. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis. Und das Meer hat diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Unabhängigkeit natürlich verstärkt.
Über die Ostsee in die Freiheit. Die Geschichte der Ostseeflüchtlinge, erzählt von Bodo Müller, ist auch nochmal nachzulesen in seinem Buch Über die Ostsee in die Freiheit, das er zusammen mit seiner Frau Christine Müller geschrieben hat. Erschienen ist es im Delius Klasing Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Der Gedanke ans eigene Grab, so mit Blumen auf einem Friedhof, mit Grabstein obendrauf, wo der eigene Name draufsteht, der hat natürlich was Schauriges und macht jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt gute Laune. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir das Meer als letzte Ruhestätte für mich vorstelle, dann finde ich das schon alles gar nicht mehr so gruselig. Seebestattungen, die liegen im Trend. Glaubt man Schätzungen, dann werden allein an Nord- und Ostsee jedes Jahr ungefähr 20.000 Menschen so beerdigt. Und glaubt man Umfragen, dann können sich mittlerweile 12% der Deutschen eine solche Seebestattung vorstellen. Bettina Less, die ist für uns mal bei so einer Zeremonie mitgefahren.
Das Lieblingslied von Anna Hinrichs klingt zum Abschied auf der MS Horizont der Reederei Albrecht. Im Hintergrund brummt der Schiffsmotor. Sie wurde 87 Jahre alt. 30 Familienangehörige und Freunde sitzen an Holztischen unter Deck. Viele von ihnen stammen, wie die Verstorbene auch, aus Ostfriesland von der Küste, aus einer Schaustellerfamilie. Auf einer Anrichte steht die Urne.
Das Wasser hat sie nicht gerade geliebt, also sie war keine gute Schwimmerin, aber sie hat es auch nicht gehasst, ne?
Sagt ihre Schwiegertochter Anna Maria. Anna Hinrichs ist viele Jahre mit ihrem Konditoreiwagen von Jahrmarkt zu Jahrmarkt gezogen. Ihre letzte Ruhestätte wird nun auch kein fester Ort sein. Das hatte sie sich so von ihm gewünscht, erzählt ihr Sohn Theodor.
Ich sage, ja, wie meinst du das denn? Ja, ich möchte dann verbrannt werden und dann gibt es eine Seebestattung, dann habt ihr nichts mehr zu tun mit Grabpflege und diesen ganzen Kram. Und ich sage, das macht uns aber hier nichts aus. Nein, das möchte ich nicht.
53 Grad nördlicher Breite und 7 Grad östlicher Länge. Fast genau auf der Hälfte zwischen den Nordseeinseln Spiekeroog und Wangerooge. Die See ist ruhig an diesem Vormittag. Kaum Wind, die Sonne scheint. Die Trauergäste stehen mit bedrückten Gesichtern auf dem Oberdeck. In der Hand knüllen manche Taschentücher, andere halten gelbe Rosen und Gerbera, die sie später ins Wasser werfen werden. Kapitän Albrecht bindet ein schwarzes Tau an der Urne fest.
Und wir übergeben nun ihren Wunsch entsprechend, die Urne mit ihrer Asche der See nach altem Seemannsbrauch und mit seemännischer Würde. Die Rückkehr in die Zeitlosigkeit, die Heimkehr ins Meer, aus dem einst alles Leben entsprungen. Und sie möge hier in den Wogen der See ihren ewigen Frieden finden.
Kapitän Albrecht lässt die Urne auf der Steuerbordseite herunter und läutet die Schiffsglocke. 8-mal Glasen heißt das, 4 Doppelschläge. Früher das Signal des Wachwechsels der Mannschaft. Dann zieht die MS Horizont einen Ehrenkreis um die Stelle. Zum Abschied bläst das Schiffshorn ein langes Achtungssignal. Anna Hinrichs Sohn Theodor steht noch eine Weile mit seiner Ehefrau Anna Maria an der Reling und blickt aufs Wasser. Er sagt, ein Grab zur Erinnerung brauche er nicht.
Erstens habe ich meine Mutter im Kopf und die Koordinaten, ich weiß ganz genau, wo die jetzt liegt. Das ist klar, man kennt die Seekarte ein bisschen und dann, das passt einfach.
Und vor allen Dingen hier in der Nordsee, ne? Wir haben hier Ebbe und Flut, ne? Jetzt, sie kommt auch mal ganz dicht zu uns ans Land.
Die MS Horizont fährt jetzt zurück in den Heimathafen nach Halesiel. Zu sehen sind auf der Wasseroberfläche jetzt nur noch die leuchtend gelben Köpfe der Gerbera. Und die haben bereits angefangen, sich weiter über die Nordsee zu verteilen.
Bettina Less hat eine Seebestattung vor Halesiel für uns begleitet. Es gibt Berufe, die sicherer sind als der des Seemanns. Früher galt das noch mehr als heute. Und wer einen oder sogar gleich mehrere Seemänner in der Familie hatte, für den war die Chance dann doch relativ groß, dass man früher als erwartet und dann doch relativ plötzlich meistens Abschied nehmen muss. Die Bewohner der bretonischen Insel Wesson, die haben für den Fall der Fälle eine besondere Zeremonie entwickelt. Kreuze aus Wachs, die ersetzen in der Bretagne die Körper, die das Meer nicht mehr zurückgegeben hat. Peter Kaiser über den Abschied von den Männern, die das Meer sich nahm.
Rund um das Kap de Finisterre, dem Ende der Welt vor der bretonischen Küste, sind die Kapitäne besonders wachsam. Niemand kreuzt den Fromveur, die 50 Meter tiefe Fahrrinne hier, in der die gewaltigste Gezeitenströmung Europas herrscht, ohne die Angst kennenzulernen. Auch auf Wesson, der nur 15 Quadratkilometer großen bretonischen Insel, knapp 20 Kilometer vom Festland entfernt, kennt man die Angst, sagt die auf der Insel Wesson geborene Odine Morin.
Normalement, c'était le parrain de la femme.
Die Frauen waren meist zu Hause und oft kam dann der Taufpate der Frau, klopfte an der Tür und überbrachte die Todesnachricht. Der Taufpate wurde begleitet vom Pfarrer, vom Bürgermeister und auch oft vom Inselarzt, weil die Frauen dann nicht selten ohnmächtig geworden sind.
Doch wie beerdigt man einen Seemann, dessen Körper das Meer nicht wieder hergibt? Auf Wesson waren es weniger die Fischer, die im Meer verschwanden, sondern eher Männer, die auf den Schiffen der französischen Handelsmarine ihren Dienst versahen und die manchmal 6-7 Jahre lang unterwegs waren, bis sie wieder nach Hause kamen. Oder eben nicht.
Die Toten gab es meistens nicht hier, direkt vor der Küste, wie zum Beispiel auf Molen, der Nachbarinsel, sondern wirklich im Pazifik, im Norden, im Süden, ganz weit weg. Aber die Nachricht, dass derjenige beispielsweise bei einem Unwetter umgekommen ist, kam trotzdem hier an. Und dann hat man diese Ersatzbeerdigung gemacht, indem man aus Wachs ein Kreuz hergestellt hat, eben diese Proella. Und hat die anstelle des Körpers beerdigt.
Das Wort Proella kommt aus dem Bretonischen und bedeutet so viel wie zurück an Land. Etwa 10 cm groß war ein solches Kreuz. Geformt wurde es meistens aus 2 ineinander verschmolzenen Wachskerzen.
Chaque famille avait au cas où des croix de Proella prêtes.
Und jede Familie hatte immer schon für den Fall der Fälle fertige Proellas zu Hause, die in einer kleinen Vase auf dem Kamin standen, weil man 10 Kinder hatte und der Mann Seemann war und man davon ausgehen konnte, dass bei einem solchen Lebenslauf mindestens 2-3 Proellas gebraucht wurden. Deswegen standen die schon immer bereit, sodass man sie benutzen konnte, wenn es soweit war.
Nach der Nachricht nahmen die Angehörigen eine der Wachskerzen aus der Vase, legte sie auf den Haupttisch des Hauses.
Wie als wäre es der Leichnam, mit 2 Kerzen daneben und einem Foto. Und hat dann 3 Tage und 3 Nächte gebetet und Totenwache gehalten.
Die Hauptkirche von Wesson, Saint-Paul-Aurelien, im Ort Lompol, ist riesig. Einst war sie für 1800 Leute gebaut worden. Damals hatte Wesson noch mehr als 3000 Einwohner. Heute sind es gerade einmal 800, im Winter nur die Hälfte. Wenige Schritte neben der Kirche liegt der Friedhof. Zwischen den Grabsteinen der Priester und Inselbewohner befindet sich das kleine, mausgraue Mausoleum, das kaum größer als die Grabsteine ist.
Das ist das Mausoleum, wo dann die Kreuze aus Wachs beerdigt wurden. Es ist komplett anonym, da stehen keine Namen dran. Aber die Frauen sind dann immer zum Mausoleum gegangen und haben für die gebetet, die auf dem Meer verschollen sind.
Dann steht man da, inmitten hunderter alter Kreuze, die wie die Kirche selbst zum Teil noch aus dem 13. Jahrhundert stammen. Der Blick vom Mausoleum reicht bis auf die gefährliche See. Auf die Frage, ob die Proella-Zeremonie heute noch lebendig ist, schüttelt die Mitdreißigerin Odin den Kopf.
Die letzte Beerdigung mit der Proella hat 1962 stattgefunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich auch die Gesellschaft modernisiert und der Brauch mit dem Wachskreuz war nicht mehr so beliebt.
Wachskreuze für die Männer, die das Meer sich nahmen. Peter Kaiser auf der Suche nach Abschiedsritualen in der Bretagne. Bremen 2, Mare Radio, heute mit dem Thema Abschied. Und ein Abschied, der muss ja nicht zwingend was Melancholisches haben, sondern der kann natürlich auch Vorfreude auf etwas Neues bedeuten. Langjährige Mare Radio-Hörer, die erinnern sich vielleicht noch an Anke Preis und Martin Birkhoff. Die beiden, die waren 2004 aus von Bremen mit ihrer Segeljacht Just Do It zu einer Weltumsegelung aufgebrochen. Und wir haben sie bis zu ihrer Rückkehr im Jahr 2008 in eigentlich fast jeder Sendung auf ihrem Satellitentelefon angerufen, um eben zu erfahren, was sie zwischendurch so erlebt haben. In diesem Frühjahr, da wollten die beiden mit ihrer neuen Yacht wieder auf große Tour gehen. Corona-bedingt war das natürlich damals nicht möglich, aber vor 3 Wochen, da hieß es dann doch endlich Adieu Bremerhaven. Gerade vor der Sendung haben sie uns noch geschrieben. An diesem Wochenende, da sind sie in Boulogne-sur-Mer angekommen und meine Kollegin Katrin Krämer, die hat die beiden kurz vor dem Ablegen auf ihrer Margot del Sur besucht und natürlich verabschiedet.
Margot del Sur, Magier des Südens. Der Name passt zur Segeljacht von Anke und Martin Birkhoff, denn sie birgt einige Geheimnisse. Wo immer man unter Deck der 18-Meter-Yacht geht und steht, ist Stauraum.
Da, Nudeln, Tee, Fertiggerichte.
Und unter den Bodenklappen liegen die Schätze, die magische Momente auf dem Meer perfekt ergänzen können.
Ich stehe auf dem Weinkeller. Im Gegensatz zum alten Boot, wo ich einen großen Weinkeller hatte, habe ich hier viele kleine.
Na, gucken wir mal. Aha, also das dürfte so die ersten 3 Tage reichen, oder? Und was ist verdeckt? Was sehen wir hier nicht?
Darunter ist Werkzeug.
Wein und Werkzeug. Schönes und Nützliches. Anke und Martin Birkhoff wissen eben, was wichtig ist auf so einer langen Reise. Schließlich haben sie auch auf ihrer ersten Tour schon viele Erfahrungen sammeln können. Auch diesmal planen sie, einige Jahre unterwegs zu sein. Aber was bedeutet es, in diesen Zeiten schon Pläne zu machen?
3 Jahre haben wir uns vorgenommen und 3 Jahre ist Anke auch beurlaubt. Ob es so bleibt oder nicht, das müssen wir jetzt einfach offen lassen, weil wir haben ja schon gesehen mit Corona, man plant etwas und das Leben läuft anders.
Den geplanten Aufbruchstermin im Frühjahr mussten die beiden mehrfach verschieben. Dann sollte es der 13. September sein. Aber die Tage davor waren purer Stress. Die Margot del Sur musste startklar gemacht werden. Und wenn man sein gewohntes Leben an Land auflöst, stehen natürlich 1000 Erledigungen an. Zu denen, die absehbar waren,
Krankenversicherung, Finanzamt,
kamen die unerwarteten und überflüssigen.
Und Wasserschaden in der Wohnung, die wir gerade vermietet haben und alles hier aufs Schiff schaffen.
Und dabei haben sie prompt übersehen, dass die Wetterlage nicht optimal gewesen wäre für die erste Etappe Helgoland. Zumal die Margot del Sur den Segelprofis noch nicht so richtig vertraut ist.
Es ist noch nicht so richtig getestet. Ich habe keine Lust, jetzt bei Starkwind auf den Nordergründen das nächste Problem zu haben. Lieber erstmal ein bisschen Sutsche. Wir müssen uns erholen und auf den Tag kommt es jetzt auch nicht mehr an nach den ganzen Monaten.
Pragmatisch sein, die Lage checken, anders geht es gerade nicht. Die ursprüngliche Route mussten sie sowieso komplett über Bord schmeißen.
Planung war, dass wir Mitte des Jahres starten, durch den Ärmelkanal Richtung Kanaren gehen, von den Kanaren über die Kapverden den Atlantik dann queren, um ab Jahreswechsel in der Karibik zu sein. Von dort wollten wir weiter durch den Panama-Kanal in den Pazifik, Galapagos besuchen, von dort über Osterinseln wieder nach Chile und dann Richtung Feuerland und mal schauen, ob man noch ein bisschen weiter kann in die Antarktis.
Sie werden sich nun langsam vortasten, auf den Kanaren überwintern, dann erst mal ein paar Runden im Mittelmeer drehen und hoffentlich in einem Jahr den Atlantik überqueren. Dass sie zum 2. Mal aufbrechen wollen, war Anke und Martin nach ihrer Rückkehr von der ersten Weltumsegelung klar.
Also es gibt noch so viel zu sehen.
Über die beinahe Katastrophen und Krisenmomente, die sie dabei auch erlebt haben, können sie heute lachen.
Ja, bis dazu, dass Martin mich da schon mal an Land setzen wollte. Zum Glück war es da mitten auf dem Atlantik und weit und breit kein Land.
Und musste mir auch anhören, dass ich nicht der richtige Mann bin. Aber nach der letzten Reise hat es ja letztlich doch dazu gereicht, dass wir geheiratet haben und inzwischen sogar den gleichen Nachnamen tragen.
Die Margot del Sur ist nicht nur ein wunderschönes Boot, das Anke und Martin in mühevoller Arbeit jahrelang auf Schick gebracht haben. Es hat auch viel Komfort und Platz. Trotz Abschiedsstress kommt also doch langsam die Vorfreude auf.
Ja, ich freue mich eigentlich darauf, Also, dass man wirklich aufs Meer rausgeht und irgendwann wirklich nur noch Wasser sieht und sich nicht mehr drum kümmern muss, wo ist das nächste Land, Schiff, Tonne oder so, navigieren, sondern wirklich mal segeln und alles abfallen zu lassen.
Ich freue mich auf das Essen in den verschiedenen Ländern, da bin ich immer neugierig. Ich freue mich auf die Begegnung mit den Menschen.
Und dann, am 14. September gegen 12 Uhr mittags, geht es endlich los.
Mago del Sol, ich habe gehört, ihr macht eine große Reise. Bleibt schön gesund und habt immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Wir wünschen euch alle eine gute Reise.
Danke!
Danke! Danke!
Ja.
Die Schleusentore öffnen sich und der Magier des Südens und die Besatzung sagen Bremerhaven erleichtert adieu.
Ja, tschüss! Alles Gute, bleibt gesund, ne? In 3 oder 5 Jahren oder so.
Da geht es auf zur großen Fahrt über die Weltmeere. Meine Kollegin Katrin Krämer hat die beiden Weltumsegler Anke und Martin Birkhoff begleitet, kurz vor ihrem Aufbruch von Bremerhaven aus. Egal, ob nochmal gefeiert wird, bevor jemand weggeht, ob ein Abschied betrauert wird oder ob es eine große Party gibt, weil jemand dann doch noch zurückgekommen ist. Eins, das trifft garantiert immer zu, es wird gegessen und gekocht an der Nordsee, genauso wie an der Pazifikküste. Nur, was wird denn so einem besonderen Anlass auch gerecht? Eine klare Frage für unseren Captain Cook alias Hans-Helge Ott.
Es ist ein trauriger Moment. Ein Mensch muss von hinnen fort, er wird nicht mehr da sein. Die Sehnsucht treibt ihn hinaus in die Ferne. Oder geschäftlich ist nach Düsseldorf, aber das ist ja egal, weg ist weg.
Lebt wohl, ihr Trottel!
Man will ihm nach, gewissermaßen mit dem Brieflein im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Aber Reisende soll man nicht aufhalten, sondern verpflegen. Wer reist, muss essen. Ich habe mal auf einer Fähre zwischen griechischen Inseln gesessen, im sogenannten Salon. Der war offenbar gestaltet worden von genau dem Mann, der auch die James-Bond-Filme ausstattet, in souveräner Verkennung des tatsächlichen Publikums. Kurzer Halt in einem winzigen Hafen, auftritt eine vielköpfige Bauernfamilie mit viel Gepäck, bestehend aus Kisten, Säcken und Stoffbündeln, haben nur noch lebende Hühner gefehlt. Sie lagern sich im Schneidersitz, teils auf dem Spannteppich, teils auf den futuristisch geformten Polstern aus Lederimitat und beginnen in Sekunde 1 damit, Essen auszupacken. Brotlaibe werden herumgereicht, Schafskäse, Oliven, Tomaten, 1, 2 Flaschenkreisen. Die haben sich's richtig schön gemacht.
Wow!
Reisen macht hungrig. Nicht umsonst sang schon der große Willi Forst 1936. Sag beim Abschied Servelatwurst. Und was soll nun aus den Lieben daheim werden? Sie brauchen doch Halt. Sollten sie sich nicht auch mit einem ordentlichen Essen trösten? Und wie sagte doch schon der große deutsche Dichter Roger Whittaker? Abschied ist ein schweres Schaf. Würde da nicht eine ordentliche Lammschulter vorzüglich passen? Wenn sie schlau waren, haben sie schon mit dem Kochen angefangen, als der Reisende noch dabei war, sein Ticket zu buchen. Denn heute geht es um Low Temperature Cooking. Soll heißen, das dauert. 120 Grad, nicht mehr. Sie hacken ein Suppengrün und eine Zwiebel in mittelgroße Würfel, reiben das Fleisch außer mit Pfeffer und Salz auch noch mit einer nicht zu kleinen Menge Kardamom und 1, 2 Messerspitzen Zimt ein. Vorsicht mit dem Zimt. Dann legen Sie die Schulter, also die vom Lamm jetzt, auf das Gemüse, gießen etwas Flüssigkeit an und schieben den Bräter in den Ofen. Jetzt müssen Sie das Fleisch nur noch alle Viertelstunde mit der Flüssigkeit begießen und sich 3 bis 4 Stunden Zeit lassen. In der können Sie sich um Bohnen und Kartoffeln kümmern, einen schönen Salat machen, etwas Obst für den Nachtisch vorbereiten und womöglich schon mal ein Schlückchen Wein kosten. Aus dem Saft, der sich im Bräter angesammelt hat, machen Sie dann in einem kleinen Extratopf eine Soße mit einem Löffel Tomatenmark, etwas Brühe oder Sahne oder einer Mischung aus Portwein und Rotwein und vielleicht an der Winzigkeit Mehl oder Soßenbinder. Und wenn die Gäste sich wie üblich ein bisschen verspäten, macht nix, 4,5 Stunden stören bei dieser Garmethode auch nicht. Benutzen Sie ein Fleischthermometer. Wenn der Braten im Innern 70 oder 75 Grad erreicht hat, schalten Sie den Ofen auf genau diese Temperatur herunter. Und wenn die Gäste dann da sind, ist auch noch Zeit für den Salat. Und das Schöne, die Mischung aus Kardamom und Zimt am Braten macht richtiges Fernweh. Wer weiß, vielleicht besuchen Sie den Verreisten ja mal.
Hans-Helge Ott ist unser Vorsitzender des Organisationskomitees für Festmahl und Abschiedsbuffet. Das Rezept von unserem Captain Cook, das gibt's wie immer nochmal zum Nachlesen auf unserer Homepage auf bremen2.de. Der Abschied ist unser Thema heute hier beim Mare Radio. Und wer auswandert, der muss ja auch zwangsläufig was zurücklassen. Also Menschen, Orte oder eben auch Gegenstände, die uns dann wiederum Einblicke in die Biografien von deutschen Auswanderern geben. Ich bin ins Auswandererhaus in Bremerhaven gefahren und habe mir da zusammen mit Christoph Bongert eine Auswanderergeschichte mal genauer angeschaut. Die von Martha Hühner, 17 Jahre alt, ausgewandert im Jahr 1923 von Bremerhaven aus nach New York. Im Museum, da wird vor allem ein Gegenstand gezeigt. Eine Bürste ist das, die da in so einem Glaskasten ausgestellt ist. Und warum ausgerechnet diese Bürste so viel aussagt über die Fluchtgeschichte von Martha Hühner, das war dann natürlich auch meine erste Frage an Christoph Bongert.
Es handelt sich um eine Pferdebürste, die auch als solche auf einem Bauernhof hier in der Nähe von Bremerhaven ursprünglich eingesetzt worden ist.
Und damit geht, glaube ich, schon eine ganz spannende Geschichte einher. Vielleicht müssen wir das ein bisschen einordnen. Eine Pferdebürste ist ja jetzt erstmal nichts, was man mit einer Auswanderergeschichte verbindet. Aber an dieser Pferdebürste hängen, glaube ich, ganz viele Erinnerungen und auch Klischees und Vorstellungen dran, an denen man sehen kann, was man alles zurücklassen muss, vielleicht auch, wenn man auswandert. Was genau können wir ablesen aus dieser Pferdebürste?
Martha Hühner ist 17 Jahre alt und sammelt alles von Amerika, was ihr so unter die Fingern kommt. Auch das, was sie von ihren Tanten, die schon seit einiger Zeit in den USA leben, ihr schicken. Und das ist, man möchte sagen, natürlich das Bild von Amerika als das Land der Cowboys und der Indianer. Und so verfällt ihr Vater auf die Idee, in dem Moment, als Martha auswandert, ihr zum Abschied eine Pferdebürste zu überreichen. Die Pferdebürste, die er selber von seinem Bauernhof mitgebracht hat und von der er nicht glaubt, dass er sie selber in Bremerhaven noch einmal brauchen wird. Aber Martha, so meint er, wird sie doch sicherlich noch gut gebrauchen können, wenn sie einen Cowboy heiratet. Wie das so ist, also man muss sich im Laufe einer Migration vielleicht von so mancher Vorstellung vom Zielland so auch verabschieden. Und so ist es eine ganz schöne Pointe dieser ganzen Geschichte, dass Martha also am Ende keinen Cowboy heiratet, sondern einen Bäcker.
Wir haben uns jetzt gerade schon diese Pferdebürste angeschaut. Es gibt noch weitere Gegenstände hier im Museum, im Auswandererhaus, die sozusagen davon zeugen, was sie mitgenommen hat einerseits und was sie aber auch zurückgelassen hat. Die haben sie, glaube ich, ein bisschen rausgesucht schon mal für uns und die gehen wir uns jetzt mal anschauen. Wir sind jetzt einmal durch die Ausstellung gegangen, sind jetzt angekommen in der Bibliothek des Auswandererhauses und sie haben hier ein paar Gegenstände auf dem Tisch mal ausgebreitet, rausgesucht, die von Martha, aber auch von anderen Auswanderern entweder zurückgelassen worden sind oder aber auch ihren Weg im Laufe der Zeit wieder zurückgefunden haben nach Bremerhaven. Wir haben hier vor uns ein doch sehr zerfleddertes Liederbüchlein. Es ist sehr vergilbt mittlerweile, ist sehr klein. Das ist ja eigentlich was, wo man sagt, na komm, das kann man eben in die Manteltasche stecken und mitnehmen auf die große Reise. Aber genau das wurde es nicht, sondern es hat erst später seinen Weg zu Martha in der dann neuen Welt in Amerika gefunden, oder?
Ja, das Zurückgelassene kann ja auch das Vergessene sein. Und also hier, dieses Liederbuch gehört also in der Tat zu dem, was in der Familienerzählung auch das Vergessene genannt wird, das in der ersten großen Sendung an Martha zu Beginn des Jahres 1924 gesendet worden ist. In dem Fall ein Buch, dem dann auch gar kein weiterer Brief beigefügt worden ist, sondern auf die erste Seite des Buches hat Marthas Mutter die Botschaft, auf die es ihr ankommt, notiert. Liebe Martha, wir legen dir dein Liederbuch mit ein und auch dein englisches Buch.
Es kamen Gegenstände zurück und Briefe natürlich, aber es kam vor allem auch Geld zurück von Martha an ihre Familie. Das war ja, glaube ich, mit einer der Gründe, warum die Familie sie hat ziehen lassen, warum sie eine Entsendete, sag ich mal, war in die neue Welt.
Genau, also Martha schafft gleich mit Hilfe ihrer Tanten also das zu tun, was um die Zeit viele deutsche Auswandererinnen gearbeitet haben, nämlich als Dienstmädchen in einem amerikanischen Haushalt. Und Martha ist da also gleich sehr erfolgreich und hat immer ihren Eltern Geld, in diesem Fall dann also harte Dollars, zurückgesendet, die für die Familie von großer Bedeutung waren.
Jetzt haben wir hier noch einen Gegenstand liegen, den ich sehr spannend finde. Das ist eine Zeitungsannonce. Und die ist sehr klein, die klingt erstmal ganz nett. Wir können ja mal eben vorlesen, was da steht. Da ich am 1. November in die USA abreise, sage ich auf diesem Wege allen Verwandten, Freunden und Bekannten ein herzliches Lebewohl. Die stammt jetzt nicht von Martha, sondern von wem anders, Bernhard Becker steht drunter. Man könnte denken, ist jetzt einfach eine Annonce, um zu sagen, hey, ich bin dann mal weg. Aber da steckte tatsächlich mehr dahinter, woraus sich auch Ansprüche ergeben könnten. Also man war tatsächlich verpflichtet, so eine Annonce damals aufzugeben.
Also man lässt ja eben nicht nur seine Familie zurück, Verwandte, hat eventuell seinen Haushalt aufgelöst. Nein, man kann ja auch den sprichwörtlichen Berg Schulden hinterlassen. Und um zu verhindern, dass Auswanderung so zu einer Möglichkeit wird, die Schuldenlast ziemlich schnell gegen Null zu verringern, gab es also immer wieder mal die Auflagen, seine Auswanderung rechtzeitig vor der Abfahrt anzuzeigen. Also sprich, öffentlich bekannt zu machen, um den Gläubigern die Möglichkeit zu geben, ihre Schulden dem potenziellen Auswanderer einzutreiben. Das gilt übrigens nicht nur für Schulden, sondern auch für alles, was man sich hat zu Schulden kommen lassen. Also es ist gewissermaßen eine Art Probe auf die Unbescholtenheit.
Aber das heißt, damit wurde ja auch eine Ausreise gewissermaßen öffentlich gemacht sozusagen. Also es konnte jeder einsehen, indem er die Zeitung gelesen, gekauft hat. Und diese Ausreise, die auch was sehr Privates sein kann, wenn man sein altes Leben zurücklassen möchte, wurde gewissermaßen auch zum öffentlichen Ereignis.
Ja, das bleibt es in gewisser Weise auch, denn wer ausgewandert ist, bleibt insbesondere im 19. Jahrhundert immer noch sehr präsent an dem Ort. Man kann das zum Beispiel an den zurückgesendeten Briefen festmachen. Briefe haben auch im 19. Jahrhundert noch nicht die gleiche Intimität, die wir heute irgendwie mit persönlichen Briefen verbinden. Auch von Martha Hühners Briefen wird berichtet, also dass nicht nur der in der Familie immer wieder von allen Familienmitgliedern gelesen worden ist, sondern eben auch von Nachbarn, Verwandten und Bekannten, eben von allen, für die die Abwesende eben doch immer wieder präsent war.
Also man geht nie so ganz, welche Gegenstände das große Kommen und Gehen begleiten von Auswanderern, hat mir Christoph Bungert gezeigt im Auswandererhaus in Bremerhaven. Ganz lieben Dank. Vom Kommen und vom Gehen, da berichten wir heute bei Mare Radio. Und gerade da haben wir ja schon die Geschichte einer Auswanderin gehört, die voller Erwartung in See gestochen ist, die in New York das große Glück gesehen hat. Aber nicht alle sind natürlich freiwillig gegangen und nicht für alle war New York eben besagter Sehnsuchtsort. Franz Kafka, der hat seinen Auswanderer 1913 eher unfreiwillig und widerwillig ins ferne New York geschickt. Aber wie es bei Kafka nun mal so ist, Sie werden es ahnen, am Ende, da steht die Welt dann doch wieder Kopf, auch in seinem Romanfragment Amerika.
Als der 17-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. »So hoch«, sagte er sich und wurde, wie er so gar nicht ans Weggehen dachte, von der immer mehr anschwellenden Menge der Gepäckträger, die an ihm vorüberzogen, allmählich bis an das Bordgeländer geschoben. Ein junger Mann, mit dem er während der Fahrt flüchtig bekannt geworden war, sagte im Vorübergehen, »Ja, haben Sie denn noch keine Lust auszusteigen?« »Ich bin doch fertig«, sagte Karl ihn anlachend und hob aus Übermut und weil er ein starker Junge war, den Koffer auf die Achsel. Aber wie er über seinen Bekannten hinsah, merkte er, dass er seinen Regenschirm unten im Schiff vergessen hatte. Er bat schnell den Bekannten, der nicht sehr beglückt schien, um die Freundlichkeit, bei seinem Koffer einen Augenblick zu warten, und eilte davon. Unten fand er zu seinem Bedauern einen Gang, der seinen Weg sehr verkürzt hätte, zum ersten Mal versperrt, was wahrscheinlich mit der Ausschiffung sämtlicher Passagiere zusammenhing, und musste sich seinen Weg durch eine Unzahl kleiner Räume, fortwährend abbiegende Korridore, kurze Treppen, die einander aber immer wieder folgten, ein leeres Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch, mühselig suchen, bis er sich tatsächlich, da er diesen Weg nur ein- oder zweimal und immer in größerer Gesellschaft gegangen war, ganz und gar verirrt hatte. In seiner Ratlosigkeit fing er, ohne zu überlegen, an eine beliebige kleine Türe zu schlagen an, bei der er in seinem Herumirren stockte. »Es ist ja offen«, rief es von innen, und Karl öffnete mit ehrlichem Aufatmen die Tür. »Warum schlagen Sie so verrückt auf die Tür?«, fragte ein riesiger Mann, kaum dass er nach Karl hinsah. »Legen Sie sich doch aufs Bett, da haben Sie mehr Platz«, sagte der Mann. Karl kroch, so gut es ging, hinein und lachte dabei laut über den ersten vergeblichen Versuch, sich herüberzuschwingen. Kaum war er aber drin, rief er, »Gottes Willen, ich habe ja ganz an meinen Koffer vergessen.« »Wo ist er denn?« »Oben auf dem Deck, ein Bekannter gibt Acht auf ihn. Wie heißt er nur?« Und er zog aus einer Geheimtasche, die ihm seine Mutter für die Reise im Rockfutter angelegt hatte, eine Visitkarte. »Butterbaum. Sind Sie allein? Ohne Begleitung?« »Ja, allein.« »Ich sollte mich vielleicht an diesen Mann halten«, ging es Karl durch den Kopf. »Wo finde ich gleich einen besseren Freund?« »Auf dem Schiff wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten. In Hamburg hätte Ihr Butterbaum den Koffer vielleicht bewacht. Hier ist höchstwahrscheinlich schon von beiden keine Spur mehr. In einem kleinen Weilchen gehe ich auch, dann gehen wir zusammen.« »Kennen Sie sich auf dem Schiff aus?« »Ich bin doch Schiffsheizer«, sagte der Mann. »Sie sind Schiffsheizer«, rief Karl freudig, als überstiege das alle Erwartungen, und sah, den Ellbogen aufgestützt, den Mann näher an. Er hatte fast das Gefühl davon verloren, dass er auf dem unsicheren Boden eines Schiffes an der Küste eines unbekannten Erdteils war, so heimisch war ihm hier auf dem Bett des Heizers zumute.
Manchmal, da reicht eben schon eine Begegnung und die Ferne wird ganz schnell zur neuen Heimat. Peter Simonischek hat für uns aus Kafkas Romanfragment Amerika gelesen, beziehungsweise das war ja der Titel, den Max Brod Kafkas Werk posthum gegeben hat. Kafka selbst hat es Der Verschollene genannt. Das Mittelmeer, das ist das tödlichste aller Meere, denn jedes Jahr, da sterben tausende Menschen beim Versuch, in viel zu kleinen Schlauchbooten nach Europa zu kommen. Viele von ihnen, die sterben unbemerkt und die Angehörigen, die bleiben zurück in den Herkunftsländern mit der großen Ungewissheit, weil sie nicht wissen, ob ihr Sohn oder ihre Frau denn die Überfahrt übers Mittelmeer überlebt hat. Eine italienische Pathologin, die versucht deswegen, möglichst vielen von ihnen einen Namen zu geben, damit die Toten ihre Würde und eben auch ihre Identität zurückbekommen. Meine Kollegin Lisa Weiß, die hat sie getroffen.
Also hier sind Beispiele von dem, was man findet. Ein Pass. Wir haben ihn geputzt. Der war nicht so. Er ist aus Mali. Viele von diesem Schiff kamen aus Mali. Und das hier sind Gegenstände, die die Toten bei sich getragen haben oder die in ihre Kleidung eingenäht waren.
Pathologin Christina Cattaneo sitzt an einem Tisch in ihrem Institut in der Mailänder Universität, vor sich einen Pappkarton voller Gegenstände, fein säuberlich in Plastiktüten eingepackt und beschriftet. Alles Dinge, die von Migranten stammen, die bei der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer gestorben sind. Christina Cattaneo hat die Leichen dieser Menschen fotografiert, genau untersucht und obduziert, versucht irgendwie Hinweise zu finden, wer sie gewesen sein könnten. Cattaneo erzählt, ganz sachlich, von halbverwesten Leichen und Skeletten, erklärt, dass neben einer DNA-Probe und Dokumenten auch Zahnfüllungen, Muttermale oder der Lungenzustand wertvolle Indizien sein können. Vieles ist für sie Alltag, aber man merkt ihr an, nicht alles, was sie bei ihrer Arbeit sieht, lässt sie kalt.
Ich bin in ein Schiff rein, in dem sich die Toten gestapelt haben. Im Kielraum waren Skelette von Jugendlichen unter dem Fußboden des Frachtraums. Diese Bilder reichen, um zu verstehen, was Sache ist.
zu verstehen, wie groß die Tragödie ist, die sich im Mittelmeer abspielt. Jedes Jahr sterben dort tausende Migranten auf dem Weg nach Europa. Das Mittelmeer ist das tödlichste aller Meere. Genau um diese Toten geht es Christina Cattaneo. Darum, möglichst vielen von ihnen einen Namen zu geben. Dass die Toten ihre Würde und ihre Identität zurückbekommen, das ist ihr großes Anliegen. Dafür kämpft sie seit Jahren. Oft wird sie gefragt, was es denn überhaupt bringe, sich mit Leichen zu beschäftigen, ob Zeit und Geld nicht besser in die Lebenden investiert werden sollten. Darauf hat Christina Cattaneo eine klare Antwort.
Identificare i morti significa aiutare i vivi che li cercano.
Die Toten zu identifizieren, das bedeutet, den Lebenden zu helfen, die sie suchen, sagt sie und erklärt.
Stellen wir uns den Zustand einer Mutter vor, die ihren Sohn sucht und nicht weiß, ob er tot oder lebendig ist. Dieser Zustand wird von Psychiatern als uneindeutiger Verlust beschrieben. Das macht krank. Es ist eine Krankheit und führt zu ziemlich schwerwiegenden Störungen, Alkoholismus, Depression. Das heißt, man identifiziert die Toten auch, um zu heilen. Das heißt, es ist etwas, was man tun muss, um zu verhindern, dass Menschen krank werden.
Unsere Toten, also europäische Tote, die identifizieren wir sofort, sagt Cattaneo. Wir bergen sie aus abgestürzten Flugzeugen oder holen Schiffe vom Meeresgrund. Wenn die Opfer Migranten sind, geschieht das selten. Allerdings, die Leichen von Menschen zu identifizieren, die irregulär mit dem Schiff kommen, die auf keiner Passagierliste auftauchen, die vielleicht seit Jahren im Wasser lagen, das wirkt erst einmal so gut wie unmöglich. Ist es aber nicht, sagt Christina Cattaneo und lächelt. Sie und ihre Kollegen haben das bewiesen, als die italienische Regierung vor ein paar Jahren als eine Art Pilotprojekt mehrere gesunkene Boote an Land holte. Sie haben Spuren gesammelt, Leichen obduziert, säckeweise Knochen sortiert, eine Datenbank erstellt. Und dann mögliche Angehörige befragt, DNA-Proben von Geschwistern genommen, sich Fotos geben lassen, Ergebnisse verglichen. Bei weitem nicht alle Toten konnten identifiziert werden, aber doch ein Teil, sagt Cattaneo. Und es werden immer mehr, denn die Arbeit geht weiter. Rund 200.000 Euro bräuchte ihr Team für weitere Analysen. Doch das Geld fehlt, das, was sie zum Beispiel aus Stiftungen bekommen, reicht nicht. Christina Cattaneo wünscht sich Unterstützung aus Europa, schlägt auch eine europäische Datenbank vor und eine Anlaufstelle für Angehörige von vermissten Migranten in jedem Land.
Der Ball müsste bei den europäischen Regierungen liegen. Das wäre echt kaum Aufwand. Sie könnten mit ihren Polizeistationen und ihrer bestehenden Organisationsstruktur zusammenarbeiten und alles vereinfachen. Wenigstens die Geste, ein Büro in jedem Land zu haben, wo diese Daten gesammelt werden können.
Christina Cattaneo gibt nicht auf. Neben ihrer Arbeit als Professorin hat sie ein Buch geschrieben. Namen statt Nummern ist der deutsche Titel. Ein dünner Band, in dem sie von ihrer Arbeit erzählt, von der Suche nach der Identität der toten Migranten. Sachlich, aber eindringlich.
Ich habe das Buch ein bisschen als Psychotherapie geschrieben, um von ein paar Sachen loslassen zu können oder sie einzuordnen. Aber besonders deshalb, weil es meine Art ist, im Kleinen einen Kampf zu führen. Das heißt, etwas zu erzählen, von dem ich will, dass es wenigstens von jemandem gelesen wird. Wenn es dann gelingt, dass vermittelt wird, dass etwas getan werden muss, umso besser.
Die italienische Pathologin Christina Cattaneo versucht, die Leichen von Flüchtlingen zu identifizieren, damit ihre Angehörigen zumindest Abschied nehmen können. Sich frei entscheiden zu können, wohin man geht, wann und wo man Abschied nimmt und wo man einen Neuanfang wagen möchte, da müssen wir ehrlich sein, das ist ein Privileg von uns Europäern. Wer aus afrikanischen Ländern übersetzen will, um sich hier in Europa ein neues Leben aufzubauen, für den ist das Mittelmeer eine sehr schwer zu überwindende Grenze. Silke Behl, die hat einen Flüchtling in Marokko getroffen und mit ihm gesprochen über einen Abschied von den Träumen.
Im Hafen liegt die Fähre aus Spanien. Die letzten Autos rollen gerade von Bord. Chaotische Zollabfertigung. Dann kann es losgehen. Für Touristen ist Tanger das Tor zu einer neuen Welt. Für die meisten Marokkaner allerdings nicht. In einer der billigen Bars am Quai sitzt Monem. Deutsche haben ihn aus Essaouira mitgebracht. Ein abenteuerliches Angebot. Versteckt im Camper soll er mit nach Europa kommen. Er spricht ganz unbefangen über das Vorhaben, aber das Mikrofon dürfen wir trotzdem nicht auspacken. Als Monheim seinen Minztee ausgetrunken und die letzte Zigarette geraucht hat, steht sein Entschluss fest. Europa hat er nun gesehen, wenigstens aus der Ferne. Viele seiner Freunde haben es irgendwie über das Mittelmeer geschafft. Er wird bleiben.
Die meisten denken, Europa ist das Paradies. Jeden Tag versuchen Leute, Marokko zu verlassen. Jeden Tag sterben Menschen im Meer. Jeden Tag gibt es Leute, die zurückkommen, weil sie es nicht geschafft haben. Und jeden Tag gibt es welche, die abhauen und von denen man nie wieder was hört.
Monheim studiert, spricht 4 Sprachen. Er jobbt, wo immer es geht. Ein junger Mann mit Talenten und ohne jede Hoffnung. Trotzdem würde er am liebsten in Marokko leben. Dass er nicht mal als Tourist übersetzen kann in Richtung Europa, das kann er nicht verstehen.
Ich möchte Marokko verlassen, nur um zu zeigen, dass es möglich ist. Ich will meinen Kaffee in Frankreich trinken, in Jamaika Musik machen, den Schnee in der Schweiz sehen und ein Fußballspiel in London.
Gerade für Leute wie Monheim schrieb Marokkos berühmtester Dichter Taha Ben Jelloun seinen Roman unter dem durchaus doppeldeutigen Titel Verlassen. Wer wissen will, was Jelloun über seine jungen Landsleute denkt, der muss nach Paris fahren. Sein Künstleratelier über den Dächern der Stadt bedient jedes Klischee von Bohem. Einer, der es geschafft hat in der Fremde. Und einer, der trotzdem zum vehementen Gegner der Migration geworden ist.
Immigration, das ist nicht mehr das Paradies, nicht mehr die Lösung. Sie ist zur körperlichen und seelischen Herausforderung geworden. Oft endet die Immigration ja tragisch, besonders wenn sie illegal und clandestin abläuft. Den Roman habe ich geschrieben, um die jungen Leute davon abzuhalten, sich Kriminellen anzuvertrauen, die häufig nur Träume verkaufen.
Abschreckung? Ja, dazu steht Jelloun. Aber im Kern geht es ihm um etwas anderes. Um Toleranz, um Respekt und um Freiheit. An den südlichen wie an den nördlichen Ufern des Mittelmeers. Und den Erbauern der Festung Europa empfiehlt Jelloun noch ein kleines Gedankenexperiment.
L'Europe a toujours eu besoin de main-d'œuvre étrangère.
Europa benötigte schon immer ausländische Arbeitskräfte. Das ist nichts Neues. Ich sage oft, wir machen jetzt mal ein kleines Spiel. Einfach so. Wir nehmen mal an, dass alle Immigranten weggehen, dass sie nach Hause zurückkehren. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Es ist eine Fiktion. Also, alle, die hier arbeiten, nehmen ihre Sachen und verschwinden. Es kommt zu einem enormen Exodus. In diesem Moment würde alles aufhören. Alles.
Meine Kollegin Silke Behl über einen Abschied von den Träumen, über das Wie und Wider von Migration. Sie hat gesprochen mit dem französisch-marokkanischen Dichter Taha Ben Jelloun und mit einem Flüchtling in Marokko. Über den Aufbruch eines Seemanns, wenn es wieder Zeit ist, Lebewohl zu sagen. Über diesen Abschied, da müssen wir natürlich in jedem Fall noch sprechen, heute beim Mare Radio. Er wird oft beklagt, oft beschrieben und natürlich noch öfter besungen. Stefan Puls, der hat mutig der Kitschgefahr ins plüschige Auge gesehen und hat sich angehört, was es denn da zu singen und zu sagen gibt.
Lebewohl auf viele Seen, wenn du mir kommst, wird alles wieder schön. Wenn ein Seemann Abschied nimmt von den Lieben, um zu hauen.
Genau, alles wie immer, alles dabei. Seemann, Abschied und Hawaii-Gitarren. Nur eins fehlt noch, was bitte ist mit der Seemannsbraut?
Und ganz traurig steht am Kai dann die Seemannsbraut und winkt.
Ah ja, damit wäre dann alles komplett. Für den Seemann ist das sicherlich auch nicht schön, diese Abschiede immer. Das Problem ist, er kann gar nicht anders. Das Ganze ist offenbar ein bisschen zwanghaft.
Seemann, Wind und Welle rufen dich hinaus.
Und weil die Seefahrt dermaßen Not tut, praktisch alternativlos ist, muss, wenn es hart auf hart kommt und bevor einen noch jemand aufhält, der Abschied auch mal ausfallen.
Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer.
Ja,
Ja, das sind schon Schicksale für Mutter und Sohn. Aber jetzt wollen wir mal zum Positiven kommen. Er kommt ja wieder, ganz gleich, ob nach Hamburg oder Piräus.
Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht.
Heute warten eher nicht die Mädchen aus Piräus, sondern die aus Manila. Auch philippinische Seeleute verabschieden sich für Monate, manchmal für Jahre von Familien, Freunden, Geliebten. Aber das taugt offenbar nicht so gut für den deutschen Schlager, der sich sowieso weitgehend von der Seefahrt verabschiedet hat. So wie bekanntlich der deutsche Seemann auch.
Abschied vom Meer, von Wolken, von Winden, von Sternen. Vom Meer, von Ländern in weltweiten Fernen. Abschied vom Meer, Abschied vom Meer, fällt dem Seemann so schwer. Abschied vom Meer.
Mein Kollegen Stefan Puls, den haben Sie gehört. Er hat sich das Kitschigste angeschaut, was der deutsche Schlager vielleicht überhaupt zu bieten hat. Songs, die den Abschied von Seeleuten begleiten. Abschied, der war unser Thema heute bei Mare Radio. Vom Kommen und vom Gehen, da haben wir erzählt. Und das Schöne ist ja, auch wir müssen jetzt zwar Abschied nehmen, aber wir kommen wieder, garantiert, am 1. November. Und dann ist Schwarz-Weiß unser Thema. Es wird also kontrastreich. Mein Name ist Nikolas Golsch. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören und Ahoi, wie immer zum Abschied nach unser La Paloma, diesmal ganz sentimental auf der Mundharmonika eingespielt von Steve Barker.